Memenmaschine, Memenforscher und halb abgeloadet.
Ja, das kommt wohin.
Du hast auf der Republika einen Vortrag zum Thema Memen gehalten. Möchtest du uns denn mal kurz erzählen, was Meme sind?
Meme sind kulturelle Informationsmuster, die sich mit bemerkenswerter Stabilität, also sich gleichbleibend und mit großer Fortpflanzungskraft verbreiten.
Das ist das Analogon zu den Genen.
Ungefähr, ja, der Begriff kommt von einer Analogie zum Gen, wobei man darüber streiten kann, ob diese Analogie sehr weit trägt.
Aber sie haben doch ähnliche Eigenschaften.
Genau, also man kann an ihnen beobachten, dass sie ähnlichen Dynamiken zu folgen scheinen beim sich gleichbleiben oder beim sich ausbreiten oder beim sich verwandeln, wie das scheinbar in der Biologie und in der Entwicklung von Arten, das Gen tut.
Und was sind jetzt so Meme, die man kennen würde als Zuhörer oder als normalen Nerd?
Also ganz allgemein in der menschlichen Kultur beispielsweise bestimmte Begriffe, die sich halt verbreiten, die in der Sprachgeschichte stabil werden. Und im Internet beispielsweise so Sachen wie Phrasen wie LOL oder Roffel oder halt auch bestimmte Bilder, die man immer wieder findet oder so etwas wie das Rickroll-Video, auf das man immer und immer wieder gestoßen wird, auch wenn es gerade gar nichts mit der Diskussion, die man gerade führt, zu tun hat.
Dass ich jetzt auch glatt einspielen würde, wenn es dann ein Recall und das CC geben würde.
Also, Rickroll kann man so erklären: Man versucht, Leute zu verarschen, indem man ihnen einen Link gibt, so sagt, ja, hier, da ist jetzt irgendwie das neue tolle Ding, aber sagt nicht, dass man jetzt gleich das Lied na, Never Gonna Give You Up von Rick Astley hört.
Genau. Und das Interessante daran ist halt, dass eine so obskure Referenz ist, die meistens dermaßen weit weg ist von allem, womit man sich in dem Kontext gerade beschäftigt hat, dass es halt sehr absurd ist und andererseits, dass es halt immer und immer und immer wieder vorkommt und Leute halt immer und immer wieder auf diese Weise, auf dieses Lied geschoben werden, sodass es mit der Zeit lang nicht mal mehr nervig ist, sondern einfach nur noch zur Normalität dazugehört.
Dann hast du ja bestimmt auch den Vortrag von dem Mut gesehen, dem 4chan-Gründer, oder?
Genau.
Also um das noch kurz zu sagen, auf der Republika war ein junger Mann, der ein sehr beliebtes Wetboard gegründet hat vor ein paar Jahren, im Alter von 15 Jahren. Und das ist eine High-Traffic-Website, na, wo man viele Leute sagen würden, Schund vorfindet. Na, ganz einfach, weil da jeder was reinschreiben kann und na, der ganze Kram auch innerhalb von ein paar Stunden irgendwie wieder gelöscht wird. Und dadurch, dass da halt so ein Durchzug herrscht in dem Board, sind die Leute relativ frei, na, das zu sagen, was sie sagen möchten. Und es entstehen auch diese Mems oder Memes.
Ja, wobei man noch hinzufügen sollte, ganz wichtig ist, dass in diesem Board halt die Leute anonym posten. Und das heißt nicht einfach nur Pseudonym, das heißt irgendwie jeder schafft sich seine Identität mit einem anderen Namen, sondern unter jedem Post, beziehungsweise über jedem Post steht halt derselbe Name Anonymous, sodass halt Leute das, was sie posten, nicht mehr definieren dadurch, welche Persönlichkeit sie damit repräsentieren wollen oder irgendwie ihren Ruf bewahren wollen. Sondern einfach nur noch einfach aus einer kollektivierten, identitätslosen Wolke heraus halt Geist in dieses Forum fließt.
Was charakterisiert denn, also wäre so eine Return-Taste oder das Return-Zeichen, Carriage Return, wäre das ein Meme, weil das ganz häufig vorkommt und stabil eigentlich in allen Texten zu sehen ist? Oder was klassifiziert das dann doch? Was muss doch noch dazu sein?
Je
Muss
nachdem, den Begriff Meme definiert, ist das natürlich schon ein Informationsmuster, was sich verbreitet hat und stabilisiert hat. Allerdings verwendet man den Begriff meistens gerade für solche Informationsmuster, die auffallen, weil sich nicht so genau erklären lässt, warum die sich jetzt durchsetzen. Also in dem Fall wäre das jetzt einfach ein Informationsmuster, was sich offensichtlich durchgesetzt hat, weil es einem bestimmten technischen Standard sehr gut reinpasste, weil es sehr nützlich war. Allerdings die interessanten Meme sind dann eher diejenigen, die besonders, bei denen das Verhältnis zwischen der Penetranz ihrer Durchsetzung und der Nützlichkeit oder der Angemessenheit ihres Inhalts besonders seltsam wirkt.
Und wie können solche Meme gerade in diesem Kontext von alles ist anonym und alles hält vielleicht ein paar Stunden überhaupt entstehen dann?
Das hängt damit zusammen, dass dadurch, dass ständig alles gelöscht wird, die Leute, die beziehungsweise ein Meme, das besonders erfolgreich sein wird, wird nur dann besonders erfolgreich sein, wenn es halt immer und immer und immer wieder gepostet wird, weil es ja immer wieder gelöscht wird. Und Sachen, die halt die Leute nicht dazu veranlassen, sie immer und immer wieder zu posten, die gehen dadurch sehr schnell unter, während Sachen, die so starken Eindruck hinterlassen, dass man sie immer und immer wieder postet, die setzen sich mit der Zeit durch. Sodass gewissermaßen nach irgendwelchen Kriterien, wie beispielsweise wie stark ist das enthaltene Reizbild oder wie lustig ist der Witz oder wie einfach lässt sich das Ganze nochmal neu gestalten, herausfiltert, was jetzt ein besonders starkes Meme ist.
Aber das ist doch im Grunde so auch wie Witze funktionieren, nämlich dass es so eine Art Running Gag gibt, der noch nicht mal witzig sein muss an sich, aber dadurch, dass er einfach immer wiederholt wird im Laufe des Tages, des Abends, der Wochen, dass das dann zu so einem Selbstläufer wird, oder?
Genau, das ist also ein Running Gag, beziehungsweise überhaupt Witze kommen wahrscheinlich dieser Meme-Analogie insgesamt sehr nahe. Und gerade dieses, dass das zum Selbstläufer wird, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass halt ein Meme irgendwas sein kann, was ursprünglich einen bestimmten Nutzen hat, weil es beispielsweise ursprünglich sehr lustig wird, sich dann aber immer und immer mehr verselbstständigt, sodass es sich dann irgendwann nur noch vervielfältigt, um sich zu vervielfältigen oder zumindest diesen Eindruck erweckt.
Ist so ein Meme denn irgendwie was Internet-spezifisches? Gab es das vorher auch schon?
Wie gesagt, der Ursprung des Begriffs Meme umfasst eigentlich Phänomene wie beispielsweise in der Sprachgeschichte, in der Religionsgeschichte oder in der Ideengeschichte, wo sich halt auch bestimmte Muster, wie beispielsweise eine bestimmte Formulierung, ein Übersetzungsfehler, eine bestimmte Idee mit besonders auffälliger Stabilität und Penetranz verbreitet hat. Und im Fall im Internet ist jetzt eigentlich nur, dass die Infrastruktur dafür sich ein bisschen gewandelt hat. Das heißt, jetzt ist es beispielsweise sehr einfach, einen Text tatsächlich 1:1 durch die ganze Welt und wieder zurückzuschicken und zu messen, dass er sich nicht groß verändert hat, beziehungsweise zu messen, dass er sich ganz stark vervielfältigt hat. Und da auch einfach die Kommunikation insgesamt durch das Netz explodiert ist und der kulturelle Austausch damit mit explodiert ist, funktioniert diese Dynamik halt sehr viel schneller und sehr viel stabiler.
Also vor allen Dingen die Geschwindigkeit macht dann aus, dass man Sachen wieder aufgreifen kann.
Und die 1:1 Kopierbarkeit, was wahrscheinlich auch nicht abträglich ist.
Genau.
Ist es denn einfacher, dass ein Meme sich hält, wenn es wirklich immer genau kopiert wird? Oder machen gerade die in dem Fall dann eher absichtlichen Variationen das Meme wahrscheinlich stärker?
Es gibt Meme, die einfach durch ihre ständige sich gleichbleiben schon sehr gut vervielfältigen, wie beispielsweise dieses Rick Astley-Meme. Mhm. Aber es erweisen sich auch gerade Meme als sehr erfolgreich, die Leerstellen lassen oder eine gewisse Anpassbarkeit zulassen. Zum Beispiel Phrasen, die Stellen haben, in die man jeweils den aktuellen Gegenstand einsetzen kann, also den aktuellen Diskussionsgegenstand, und die sozusagen eine gewisse Form von Variabilität erlauben. Und andererseits sind halt Meme oft in eine Textform gebannt, wie beispielsweise eine Bilddatei oder eine Videodatei, für die es bereits sehr zugängliche Manipulationsverfahren gibt. Das heißt, es ist ganz einfach, eine Bilddatei zu nehmen und da ist meinetwegen ein Text drauf zu packen. Und das erlaubt es halt einer Bilddatei, sich sehr gut als so eine Art Leerstellen-Meme auch weiter zu verbreiten.
Also sowas wie Lolcats sind auf jeden Fall auch Meme dann.
Ich nehme
irgendein lustiges Katzenbild, haben da noch viel lustigere Caption drauf und das wird sich dann millionenfach verbreiten und diverse Leute reich machen.
nicht unbedingt reich, aber es ist zumindest eine sehr machtvolle und sich gut durchsetzende Kombination von zwei Elementen.
Kann man denn erkennen, zum Beispiel an dem 4chan-Board, ab wann irgendwie etwas nur so eine dumme Wiederholung ist und wann irgendwie etwas zum Trend wird, zum Selbstläufer?
Ja, das erkennt man dann einfach daran, dass es über einen längeren Zeitraum immer und immer wieder vorkommt, dass es die Leute dazu verleitet, ganz viel damit anzustellen, anstatt es einfach links liegen zu lassen. Und dass es vielleicht sogar, und das wäre dann der endgültige Erfolgsbeweis, über die Grenzen von 4chan hinaus sich ausbreitet, wie das beispielsweise Lolcats oder auch der Rickroll gemacht haben.
Und wie schafft so ein Meme es, aus diesem Sumpf des Imageboards rauszukommen überhaupt?
Nun ja, man muss davon ausgehen, es gibt einfach zig Millionen Texte, die da halt reingepostet werden, also Texte im Sinne von Bildern, Phrasen und so weiter. Und einfach durch diese schiere Masse ist schon mal eine sehr fruchtbare Auswahl gegeben, aus der sich dann halt das Beste herausfiltert und wiederum mit dem anderen Besten, was sich auch herausfiltert, nochmal neu kombinieren kann. Und da entsteht dann so eine Art Survival of the Fittest. Und also um sozusagen diesen Evolutionsvergleich herauszuholen, den man auch, glaube ich, im Vergleich Mem und Gen hat. Und das führt wahrscheinlich dazu, dass die Meme mit der Zeit immer mächtiger werden, die am Ende übrig bleiben.
Das wird natürlich dadurch auch sehr gefördert, dass es eben so ein schnelles Medium ist, wo sich es dauernd umwälzt. Also es ist quasi eine erzwungene, schnelle Evolution für Meme dann.
Genau, das ist auch in gewissermaßen eine Kulturtechnik, dass wir sagen, wir lassen immer nur das Neueste zu und wollen halt durchaus erzwingen, dass Sachen, die nicht im kulturellen Gedächtnis so gut haften bleiben, dass sie dann auch untergehen, damit die Sachen sich besser durchsetzen, die besser haften bleiben können.
Ist das dann nicht schon der erste Schritt zu so einer Art kollektiven Ich, wo man gar nicht mehr selber eine Idee vollständig ausformuliert, einen Ansatz ausbreitet und die anderen damit überrascht, sondern praktisch nur noch stückweise an Ideen mitarbeitet, wo man sich Sachen hin und her wirft?
Ja, das beschreibt es schon recht gut. Also es führt halt weg von so einem klassischen Autorenbegriff, wo man dieses Genie hat, was sich im Konkurrenzkampf mit anderen Genies in seine Kammer zurückzieht und dort an dem einen genialischen Entwurf arbeitet, sondern es ist mehr so ein, jeder wirft ständig alles, was ihm aus seinem Bewusstseinsstrom herausblubbert, direkt in die Arena und einfach durch diese schiere Masse und dass jeder es tut und dass jeder es sehr direkt tut, füllt sich diese Arena und schafft die Brutstätte für das, was dann am Ende aus diesem Chaos von teils sehr einfachen Sachen sich zur Komplexität erhebt.
Jetzt gab es ja früher auch schon Meme und darunter auch einige ziemlich mächtige. Also manche Leute bezeichnen Religion per se als Meme. Was ist da so dran?
Religion ist ein ganz spannendes Beispiel, weil in der biologischen Evolution das Gen sich deshalb so gut beispielsweise zu verbreiten weiß, weil es Kopiermaschinen seiner selbst baut, das heißt Leben wie Tiere, wie Einzeller, wie wir Menschen. Und Religion scheint etwas Ähnliches zu machen. Das heißt, Religion ist eine Idee, die sehr oft in sich trägt, jeder, der mich abbekommt, soll mich doch bitte weiter verbreiten. Das heißt, es ist der missionarische Gedanke, dass beispielsweise man überzeugt ist, alle Leute, die nicht die Offenbarung mitgeteilt bekommen haben, in der Hölle landen. Und man ist ja ein guter Mensch und man möchte, dass alle Leute nicht in der Hölle landen. Also versucht man möglichst viele Leute an dieser Offenbarung teilzuhaben. Und auf diese Weise setzen sich halt religiöse Ideen besonders gut durch, die diesen Selbstkopierauftrag drin haben. Das heißt, missionarische Religionen teilen sich deshalb so ziemlich den Großteil aller religiösen Menschen auf dem Planeten inzwischen auf, gegenüber solchen Religionen, die sagen, missioniere nicht und trage mich nicht weiter.
Und was ist mit zum Beispiel Gewaltansprüchen, dass ein Meme irgendwie impliziert, dass man das Meme bitteschön auch mit Gewalt durchsetzen solle? Würde das eher besser funktionieren oder würden sie irgendwann auch wieder selbst töten, wie virulente Viren das tun zum Beispiel?
Da ist ganz wichtig, im Kopf zu behalten, dass Meme nicht unbedingt das Wohlergehen ihres Wirtes im Kopf haben.
Aber sie sind auf den Wirt angewiesen, um übertragen zu werden oder um weiter zu existieren auch.
Ja, allerdings sind sie nicht darauf angewiesen, dass der Wirt beispielsweise besonders lange lebt. Das ist genauso bei den Genen, die sind auch nicht darauf angewiesen, dass die Lebewesen besonders lange leben. Sie sind eigentlich mehr darauf angewiesen, dass diese sie möglichst weit verbreiten. Ein Mem, das jetzt beispielsweise sagen würde, vernichte irgendwie die gesamte Menschheit, das würde wahrscheinlich, wenn es Erfolg hätte, daran zugrunde gehen. Aber Meme, die einigermaßen sagen, ja, versuche mich zu verbreiten und wenn das nicht klappt, dann versuche es mit Gewalt zu erzwingen, das hat wahrscheinlich trotzdem noch vergleichsweise gute Chancen, durchzukommen.
Ja, vor allen Dingen, wenn man sagt, irgendwie, wenn du die mein Religion-Meme weiter verbreitest, dann bist du auf jeden Fall schon auf der Gewinnerseite, weil du lebst dann ewig weiter.
Genau.
Aber wenn jetzt, also wenn Meme quasi eine kulturelle Gene sind, vereinfache ich mal, könnten also Meme, die sich gegen die Kultur als solche richten, nicht großartig gut überleben, oder?
Ein Informationsmuster, das ich verbreiten möchte, muss halt immer irgendwie mit seinem Umfeld klarkommen. Also es muss sich irgendwie gut dadurch navigieren können und vielleicht sogar so gut, dass es dieses Umfeld manipulieren kann. Und dementsprechend würde ein Meme, das jetzt irgendwie sagt, beispielsweise jeder, der mich trägt, der sollte nie Bücher schreiben, der sollte nie mit anderen Menschen kommunizieren, der sollte sich am besten in seine Höhle zurückziehen und gar nichts mehr machen, wahrscheinlich sehr schnell aufsterben. Während ein Meme, das jetzt sagt, jeder, der mich trägt, der soll bitte alle modernen Kommunikationstechnologien sich eintrainieren und versuchen, damit meine Botschaft möglichst weit zu tragen, wahrscheinlich größere Chancen hätte, sich fortzupflanzen.
Aber es gibt ja auch noch andere Meme, die auch so einen gewissen Payload haben. Na, Religion ist jetzt ja nun ein Tick esoterisch, aber so mit ganz konkreten Weisheiten, na, würde ich jetzt mal behaupten, sind Märchen und Urban Legends. Urban Legends, so Spinne in der Juckerpalme, gibt einem auf jeden Fall irgendwie was mit, wie man sich verhalten sollte. Und bei Urban Legends sind das ja häufig irgendwie so Verhalten. Verhalte dich so wie die anderen, wenn du dich moralisch schlecht verhältst, aus deiner Gesellschaft heraus, geh nicht in die Großstadt, mach keine bösen Sachen, kauf keine Palmen, weil da könnten Spinnen drin sein, die dich beißen und dann kommen da ganz viele andere Spinnen aus der Wunde heraus oder ähnliches. Also das sind ja eigentlich schon so Geschichtchen, die so eine Weisheit mit sich tragen, oder? Meistens sehr kryptisch, aber...
Ja, natürlich, ein Meme kann eine Moral in sich tragen. Die Moral kann in Anführungsstrichen nützlich sein. Das heißt, sie kann entweder nützlich sein direkt für den Wirt oder sie kann zumindest dem Selbsterhalt des Umfelds dienen, in dem sie sich verbreitet, beziehungsweise das sie zu festigen versucht. Also es bedeutet, dass die Meme nicht unbedingt eins zu eins das Interesse irgendwie ihres Wirtes teilen, bedeutet nicht, dass sie pauschal nur Schlechtes transportieren. Also man könnte auch sagen, dass so etwas wie beispielsweise die wissenschaftliche Methode ein Meme ist, das sich einfach sehr gut durchgesetzt hat, weil es von sehr, sehr großem Nutzen für Menschen war, während halt ein Märchen beispielsweise, das eine Moral vertritt, die jetzt nicht wirklich nützlich ist für ihre Wirte, vielleicht sich mit der Zeit weniger erfolgreich weiter verbreiten würde.
Wie ist das mit dem Meme selber jetzt im Vergleich zum Instinkt? Also so ein Meme, ich meine, ich brauche eine kulturelle Sozialisation, um vielleicht einen Witz zu verstehen oder so ein LOL-Katzenbild zu identifizieren. Aber wie ist das mit den Instinkten? Das ist ja eigentlich noch eine Ebene tiefer. Und trotzdem kann man die separieren eigentlich von den genetischen Vorteilen oder Nachteilen, die ich in meiner normalen Evolution habe. Wie differiert sich das?
Also Meme können aufsetzen eigentlich auf ihrem gesamten kulturellen Umfeld. Das können jetzt höhere intellektuelle Konstrukte sein. Das können aber natürlich auch, kann natürlich auch die Psychologie der Wirte sein. Und das heißt, in bestimmten Kontexten, beispielsweise jetzt im Austausch in wissenschaftlichen Fachjournalen, wird sich wahrscheinlich nicht unbedingt ein Meme durchsetzen, das jetzt an Instinkte wie Niedlichkeit oder Ekel oder so appelliert. Aber in so einem Kontext wie beispielsweise im Internet, in bestimmten Sphären des Internets, wo man einfach nur das wahrnimmt und verarbeitet und weiterreicht, was durch ein extrem kurzes Kurzzeitgedächtnis durchpasst und was dabei größte Wirkung erzielt, kann sich durchaus etwas verbreiten, was jetzt direkt auf die, sagen wir mal, vorintellektuellen Reize anspricht, wie beispielsweise Instinkte.
Was ist denn die Mindestvoraussetzung, um Meme entwickeln zu können?
Man kann Meme, glaube ich, nicht, also zumindest der beschränkte menschliche Geist kann, glaube ich, nicht so direkt ein Meme entwickeln mit Gewissheit, dass es erfolgreich sein wird. Die beste Voraussetzung, um Meme zu entwickeln, ist wahrscheinlich wirklich einfach einen großen Pool zu fassen, in dem ganz viel an Ideen, an Texten und so weiter drin ist und über diesen Pool gewisse Filtermechanismen zu legen, die sozusagen diesen Inhalt zuspitzen auf das, was man vielleicht noch am ehesten interessant findet und dann zu gucken, was dabei rauskommt. Aber das ist nicht so ein direktes Skulpturieren, sondern das ist mehr ein Experimentieren und man muss dann natürlich auch schauen, dass das, was dabei rauskommt, nicht unbedingt das ist, was man haben wollte und sich vielleicht sogar zum Gegenteil verselbstständigen kann.
Und was sind die Grundvoraussetzungen für Meme überhaupt? Also muss ich irgendwie Schrift haben, um überhaupt Meme haben zu können? Oder?
Das Meme braucht halt gewisse Medien, in denen es sich verbreiten kann. Wahrscheinlich reicht dafür schon Sprache beim Menschen beispielsweise. Das heißt einfach nur das Weiterreichen von Lauten, die irgendwelche Informationen tragen können via Wellen durch den Raum. Es gibt sogar Ansätze, die halt behaupten, beispielsweise bei bestimmten Vogelspezies, die bestimmte Lieder singen, die nicht genetisch einprogrammiert scheinen, dass man da auch schon von Memen sprechen kann, weil sich da klare kulturelle Differenzen zwischen verschiedenen beispielsweise Territorien aufzeigen lassen, bei denen man dann nachverfolgen kann, bestimmte Melodie setzt sich halt einfach durch, aus welchen Gründen auch immer, und die ist allerdings nicht biologisch einprogrammiert, sondern die setzt sich aus anderen Faktoren durch. Klingt also es scheint, die Bedingungen dafür scheinen schon recht niedrig zu sein, es muss eigentlich nur ein Austauschen von Informationen gegeben sein.
Also wenn jetzt hier ein Vogel einen Klingelton hört, kann das sein, dass der dann durch halb Europa reist, der Klingelton?
Genau, der Klingelton könnte ein Meme sein, was sich sogar über die Spezies hinaus fortpflanzt.
Cool. Ja, wollen wir nochmal eine Runde Musik spielen und dann können wir gleich vielleicht noch zu dem Futurism kommen?
Ja.
Dann kommt jetzt nochmal eine Runde Morat Stars.
Start to shine.
So, da sind wir wieder mit Gast Blomlompom, Memeforscher, halb abgeloadet und Futurist. Und wir hatten es gerade vom Thema Meme. Meme zum Beispiel Religion, ein ganz, ganz prominentes, großes, mächtiges Meme. Und in Verbindung mit Futurismus gibt es zum Beispiel jetzt die Theorie oder wahrscheinlich ganz gut bewiesene Theorie, dass diese religiös bedingte Rückschritt im Mittelalter, wo plötzlich alles, die sogenannten Dark Ages, wo alle möglichen Wissen versteckt wurde und zensiert wurde und ja, dass das uns einfach viel, viel Fortschritt gekostet hat. Und dazu, was?
Irgendwas hier klingelt. Können auch Leute anrufen.
Das ist jetzt wahrscheinlich ein Zuhörer, der total erbost.
Oder die Sendung hiernach fällt aus.
Was natürlich auch okay wäre.
Ja. Ach, hallo Alex.
Aha. Also, ja, genau, zu diesem Loch, das uns die Dark Ages hinterlassen haben. Möchtest du dazu kurz was sagen?
Ja, das ist natürlich erstmal nur eine Idee. Also ich würde jetzt nicht hundertprozentig behaupten, dass das klar bewiesen ist. Aber die Idee ist halt, dass das Christentum quasi die Intelligenz und die Wissens- und die Diskurslandschaft in einer Weise transformiert hat, damals, als es sich durchgesetzt hat, während dem Untergang des Römischen Reiches, die zumindest Europa einigermaßen auf sich zurückgeworfen hat, gewisse Formen der Neugier auf die Umwelt etwas reduziert hat, dazu beigetragen hat, dass ganz viel Wissen weggeflossen bzw. verloren wurde und an dessen Stelle halt nur noch einige wenige Texte und Ideen traten, die dann immer wieder selbstbezüglich reiteriert wurden, während halt in der Zeit davor, also in der Antike, einerseits ein großer intellektueller Austausch mit anderen Bereichen der Welt stattfand und gleichzeitig eine große Neugier und eine große intellektuelle Toleranz und Assimilation neuer Ideen stattfand. Also, und wäre das sozusagen so weitergegangen, anstatt dass es vom Christentum etwas abgewürgt worden wäre, dann wären wir vielleicht vor einigen Jahrhunderten schon so weit gewesen, wie wir jetzt wären.
Also kann man dann sagen, dass das Christentum da einfach ein dominantes Meme war, das alle anderen Meme verdrängt hat?
Gewissermaßen. Das war ein Meme, also wenn wir diesen Meme-Begriff akzeptieren, was sehr gut funktioniert hat in Bezug auf ich bin wichtig,
verteilt
und
mich.
Ich möchte alle Ressourcen haben und alles andere, was mir irgendwie widerspricht, das dränge an die Seite oder vergrabe, damit ich mich umso stärker reproduzieren und festsetzen kann.
Also es reicht einem Meme auch, diesen Ist-Zustand zu halten. Es muss nicht irgendwie Fortschritt geben, kulturellen, sondern es ist durchaus okay, wenn es diesen Nährboden gibt, dass der einfach so bleibt und das Meme bleibt halt bestehen.
Genau, das ist eine Frage vom Umfeld. Das heißt, wenn das Umfeld das damit klarkommt und das Meme darin überleben kann, dann kann es das. Wenn das Umfeld ein bisschen anspruchsvoller ist, dann kann es durchaus sein, dass das Meme sich ein bisschen Flexibilität angewöhnen muss und auch so ein bisschen Toleranz zulassen muss, um nicht unterbuttert zu werden.
Mir ist noch nicht ganz klar, ich hatte vorhin den Eindruck, ist noch nicht ganz klar, ich hatte am Anfang den Begriff so verstanden, dass ist schon ein wichtiger Indikator von einem Meme ist, dass es in Bereichen auftaucht, in denen es eigentlich gar nichts zu suchen hat. Und das jetzt viele Beispiele, die wir jetzt hatten, da kann ich das nicht wiederfinden, sozusagen.
Dass es in Bereichen auftaucht, in denen es nichts zu suchen hat, sondern dass es besonders da auffällt, wo es nicht sehr naheliegend erscheint auf den ersten Blick, dass es sich dort auffällt. Also beispielsweise funktionieren diverse Internet-Meme natürlich darüber, dass sie sehr gut mit der menschlichen Psychologie interagieren, aber gerade bei den interessantesten tun sie das in einer Weise, wo man eher ratlos davor steht und sich fragt, warum hat jetzt so ein niedliches Katzenbild eine so durchschlagende Kraft gegenüber ganz vielen anderen Sachen, die ja nun viel mehr Bezug zur Wirklichkeit der Menschen haben oder zu ihren Problemen und dergleichen. Und das deutet dann vielleicht einfach nur darauf hin, dass beispielsweise so etwas wie Niedlichkeit noch viel stärker in der Psychologie verankert ist, als wir halt glauben.
Oder warum wird der Rickroll plötzlich in Stadien gespielt vor hunderten, tausenden Menschen? Das ist völlig ohne Bezug.
Genau.
Jetzt können Meme aber natürlich auch den Fortschritt bekräftigen und beschleunigen und die Menschheit als solche voranbringen und die Kultur voranbringen?
Naja, die Meme einerseits verbreiten sich halt in einem bestimmten Intelligenzumfeld und andererseits produzieren sie dieses Intelligenzumfeld natürlich auch. Da ist halt das Internet ein gutes Beispiel. Im Internet setzen sich halt plötzlich dann Ideen durch nach anderen Dynamiken, als sie es früher taten, weil sie sich in einem schnelleren Austausch befinden, weil bestimmte Filtermechanismen nicht mehr greifen, die früher gegriffen haben. Und das kann dazu führen, dass so bestimmte Intelligenz sich besser reproduzieren kann, die das früher nicht konnte. Und das würde dann sich natürlich vermengen einfach mit dem Internet an sich als viel größerer Intelligenzvermittlungsmaschine. Und das könnte durchaus dazu führen, dass neue Formen von Intelligenz emergieren, die wir vorher vielleicht noch nicht hatten.
Also eine Art mimetische Intelligenz oder wie man es nennen möchte, womit wir dann beim Futurismus wären.
Ja.
Was ist die Singularität?
Die Singularität ist ein viel missbrauchter Begriff, den man am besten reduzieren kann, vielleicht auf einen Punkt in der Zukunft, hinter dem die bisherigen Normen, nach denen wir den Weltverlauf verstehen, zusammenbrechen. Wo also alles unvorhersagbar wird, weil die Grundlagen unserer Kultur, unseres Geistes, unserer Zivilisation dermaßen grundlegend erschüttert werden, beispielsweise durch technischen Fortschritt, dass die Normen, die auf ihnen aufbauen, nicht mehr halten.
Jetzt wird ja behauptet, dass sowieso alles unvorhersehbar ist, denn wenn man es vorhersehen könnte, wäre es ja schon Realität. Die Singularität scheint nochmal so ein ganzes Stück fieser zu sein, die einfach wirklich alles umwirft.
Genau, es gibt bestimmte Sachen, die wir gemeinhin als Konstanten akzeptieren, wie beispielsweise, dass der menschliche Geist das ist, was da irgendwie bei uns im Körper, im Gehirn und so weiter ist, oder dass wir sterblich sind, dass wir auf dem Planeten Erde hausen und nicht auf dem Planeten Mars und dergleichen.
Wer hat das denn behauptet?
Naja, das...
Ich habe von dieser Erde mal gehört. Die war auch mal
im Fernsehen. Allgemeiner Mainstream-Konsens.
Und dazu dann eben auch solche Sachen wie halb abgeloadet, wenn wir eben es dann, weiß nicht, schaffen würden, unseren Geist vom Körper zu trennen und in irgendeine andere Daseinsebene zu überführen, oder?
Genau, das ist so die Idee, dass menschliche Intelligenz sich mehr und mehr auslagert halt in künstliche Systeme, wie beispielsweise Computer.
Google, Wikipedia, genau. Twitter, Crowdsourcing,
Und dass man das halt noch weiter befördern kann und dass das irgendwann ein Maß ausnimmt, annimmt, von dem man sagen kann, eigentlich sind diese Körper, die wir mit uns rumtragen, nette Fleisch-Avatare, aber sie sind jetzt eigentlich nicht notwendig für unsere Existenz oder unsere Identität.
Fleisch-Avatare.
Die auch gut. Ich gerade zum ersten Mal, das ist super.
Würde denn alleine dadurch, dass wir jetzt immer mehr Wissen in irgendwelche digitalen Systeme stecken und in dieses riesige Netzwerk, da kann sich davon alleine plötzlich eine Art Intelligenz entwickeln?
Irgendeine Art von Intelligenz entwickelt sich da sicher, einfach wenn man von einem sehr allgemeinen Intelligenzbegriff ausgeht. Aber die Frage ist natürlich, ist das eine Intelligenz, die jetzt irgendwie beispielsweise die Grundlagen unserer Kultur nennenswert erschüttert oder die beispielsweise bestimmte Probleme viel besser lösen kann, als wir das vor dem Internet konnten. Und da haben wir beispielsweise so in einem Fall wie sowas von Google sicherlich eine Intelligenz, die ganz viel kann, was wir vor 20 Jahren noch als völliges Wunderwerk abgetan hätten und die halt sehr viel besser auf viele unserer Fragen antworten kann, als das 100 Experten halt früher gekonnt hätten.
Aber wir müssen uns jetzt noch keine Sorgen machen, dass Google uns morgen auf irgendwelche Suchanfragen plötzlich rickrollt, oder?
Das wäre eine spannende Entwicklung.
Ja, also was für Schritte gibt es denn weiter, um diesem Ziel näher zu kommen oder um die Singularität großartig näher zu kommen?
Also es gibt den Brute Force Ansatz, dass man einfach sagt, unser Geist, unsere Intelligenz, das ist das, was da in unserem Nervensystem drinne ist. Also scannen wir das doch einfach mit ein paar Nanorobotern ab und bauen davon dann eine Simulation im Computer und die müsste ja dann im Großen und Ganzen ähnlich laufen und müsste eigentlich unseren Geist irgendwie nachbilden können. Das ist so ein Ansatz, der baut darauf auf, dass halt dass quasi die Rechenkapazitäten erfahrungsgemäß seit den letzten Jahrzehnten sich regelmäßig immer weiter und weiter exponentiell erhöhen und man dann irgendwann an den Punkt kommt, wo es möglich erscheint, so eine gigantische, unnachvollziehbare Komplexität, wie das menschliche Gehirn, tatsächlich auf einem Computer nachzubilden.
Dann würde man also einfach den menschlichen Geist, das Bewusstsein als emergente Eigenschaft von einem Haufen Nervenzellen sehen.
Genau.
In dem Buch Morgenwelt von John Brunner ist das sehr schön beschrieben, wie ein Rechner so viele Ressourcen hat und wahrscheinlich ist das ein Google-Rechner, auch wenn das Buch in den 70ern und 80ern geschrieben wurde, dass es dann irgendwann von selber Intelligenz entwickelt.
Ja, darüber kann man natürlich streiten, ob das reicht, aber das ist so ein ganz interessanter Ansatz.
Aber Google hat ja jetzt schon, um wieder das Beispiel Google zu bemühen, sie haben einfach verdammt, verdammt viele Server, die alle miteinander vernetzt sind irgendwie. Wahrscheinlich auch etwa so viele, wie so ein Mensch halt so Nervenzellen im Gehirn hat. Aber das scheint noch nicht ganz zu reichen, oder?
Ja, einerseits sind die natürlich auf ganz andere Weise gebaut und miteinander vernetzt, als es das Gehirn tut. Und andererseits gibt es da natürlich trotzdem noch so Faktoren, die auch noch mit einberechnet werden müssen. Also die Grundlage von so einem abstrakten Begriff wie Geist sind, wie beispielsweise, dass das alles scheinbar nur sich herausbilden kann in Interaktion mit einer Umwelt, die man dann auch noch dazu simulieren müsste. Oder man müsste zumindest diese Gehirnsimulation irgendwie in einen Roboter reintun, der mit der Umwelt genauso interagieren kann wie unser menschlicher Körper. Das heißt, da gibt es noch ganz viele Komplexitäten, über die man sich noch unsicher ist, die wahrscheinlich auch noch notwendig wären für diesen Ansatz.
Also mit den bestehenden Systemen, ohne da irgendwie weiter zu forschen oder was Bestimmtes zu tun, wenn wir nicht plötzlich, ich bin Google, ich bin um 18.14 Uhr erwacht.
Nicht so direkt wahrscheinlich. Also man arbeitet von jetzt dran halt sowas ungefähr auf Ebene von Fliegenhirnen nachzubauen, nicht unbedingt mit dem Ziel, um da jetzt irgendwie ein Bewusstsein zu erschaffen, sondern einfach nur um nachzuvollziehen, wie das Gehirn da funktioniert. Und diese Idee mit dem menschlichen Gehirn, das läge dann eh noch selbst nach dieser exponentiellen Rechenkapazitäten-Wachstumsthese noch einige Jahre in der Zukunft.
Ja, ich würde vorschlagen, wir spielen noch mal gerade eine Runde Musik und kommen gleich wieder. Ja, hier ist der Nerd Alert mit der April-Ausgabe. Wir haben noch in der Leitung den Plom-Lom-Pom, Christian Heller aus Berlin, der schon ein bisschen was über Memes erzählt hat und Singularität. Bist noch da, Christian?
Ja.
Ja, schön. Wir haben jetzt ja schon einiges aus deiner Gedankenwelt gehört. Ich weiß gar nicht, wie nennt man dieses Thema? Futurism oder ähnliches. Warum beschäftigt dich das alles? Du hast ja auch bei der Republika einen Vortrag dazu gehalten.
Ich glaube, meine Motivation ist, dass ich schon in der Kürze meiner Lebenszeit ständig, vor allem durch Informationstechnologie, ein Verändern und ein ziemlich gewaltiges Verändern der Voraussetzungen meiner Welt ununterbrochen erlebe. Und das schärft natürlich die Erwartungshaltung, dass das sich fortsetzt und dementsprechend ein großes Interesse, die möglichen Grundlagen für weitere Umwälzungen sich anzufauen.
Ich meine, ich finde das ja auch, dass wir uns in einer Zeit befinden, wo jetzt eine elektronische Kommunikation so dermaßen explodiert. Ich meine, Radio, Fernsehen und jetzt irgendwie dieses irre Internet. Das finde ich auch einfach super spannend, das zu beobachten und zu schauen, was passiert da genau. Und das Ganze irgendwie vielleicht nochmal so auf theoretische Grundlagen zu stellen. Insofern finde ich das irgendwie auch immer sehr spannend. Was gab es denn bei der Republika an spannenden Vorträgen, die du gesehen hast?
Das Beste, was ich gesehen habe, war der Talk von Cory Doctorow. Mhm. Der hat im Grunde genommen nicht so viele neue Themen angesprochen. Er hat halt erzählt, wie das Internet die Kulturindustrie durcheinander bringt und mit welcher Härte es das tut, dadurch, dass es als perfekte Kopier- und Erinnerungsmaschine waltet, der man schlecht so Begrenzungen wie Copyright beibringen kann. Und er hat das allerdings mit einer großen intellektuellen Konsequenz gemacht, die alle schon sehr, sehr weit in die Zukunft denkt, in einer Weise, die wahrscheinlich auch die wenigsten, sagen wir mal, Internet-Evangelisten schon auf ihre Charta schreiben.
Ja, also für unsere Hörer, die ihn nicht kennen, Cory Doctorow ist ein bekannter Autor und Netzschreiber, der schreibt zum Beispiel für Boing Boing, einer sehr beliebten Netzkultur-Website aus den USA, und ist auch Science-Fiction-Autor, hat ein Buch geschrieben namens Backup, was ich auch noch nicht geschrieben habe, aber er ist auch irgendwie Copyright-Aktivist und stellt seine Bücher zum Beispiel immer unter Creative Commons-Lizenz, zumindest die neueren. Aber das kann ich mir vorstellen, dass der dich interessiert. Hast du die dann gelesen?
Die Bücher von ihm?
Ja.
Nö, nur seine Blog-Einträge.
Ah ja. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr charismatischer Typ. Kann auch gut erzählen.
Wir waren ja eben gerade draußen. Wir waren gerade eben draußen. Ich meine, wir wird jetzt mal das Mikrofon abgeklemmt. Skandal! Und wir hatten uns nochmal über diesen Meme-Begriff. Ich muss nochmal zurückkommen, das verwirrt mich doch alles sehr.
Ja,
ein Verständnis zu Meme. Ist denn nicht der Begriff Meme schon selbst ein Meme?
Ja, natürlich.
Also sozusagen eine rekursive Definition seiner selbst.
Natürlich, der ist auch sehr problematisch. Wahrscheinlich kommt man am ehesten, wenn man ihn sich immer so als ganz banal halt als einer Text vorstellt und sich einfach anschaut, wie dieser Text sich reproduziert. Und sobald man dann allerdings versucht, diesen Begriff anzuwenden auf Sachen wie Weltanschauungen, Ideen, Gebilde und so weiter, wird es sehr schnell ganz vage, weil man dann nicht mehr so genau weiß, wie man diesen Text festmachen soll, der sich denn da angeblich reproduziert.
Ja, also weil wir hatten auch das Problem, dass wir im Endeffekt gar nicht wissen, ob nicht alles ein Meme ist oder dann im Endeffekt wieder nichts ein Meme ist. Also die Abgrenzung ist sehr schwer.
Sprache ist auf jeden Fall auch ein Meme, oder?
Deshalb finde ich es ja so spannend, im Kontext vom Internet über Meme zu reden, weil man da zumindest ansatzweise Texte festmachen kann, indem ich einfach sage, es gibt diese Bilddatei und die ist eine einigermaßen mathematisch festlegbare Anordnung von Informationen und ich kann nachvollziehen, wo die sich reproduziert und wo nicht. Allerdings bei allem von irgendwelche Ideen pflanzen sich durch die Geister verschiedener Menschen weiter fehlt meistens so ein bisschen der wissenschaftliche Greifapparat, um das festzumachen.
Aber dann in der letzten Konsequenz sind doch auch Gene im Meme, weil ich habe hier ein Medium, also den DNA-Strang und einen Informationsstring, ja?
Genau, nach der Konsequenz kann man auch sagen, eigentlich ist die ganze Biologie nur eine informationsverarbeitende Maschine und Gene sind auch nur Meme.
Ja gut. Alles oder nichts. Alles Meme oder nichts Meme.
Ja.
Ja, und Matthew, um jetzt nochmal zu der Frage da vorher zurückzukommen, was hat dich irgendwie am meisten irgendwie geflasht bei den Vorträgen?
Also, ich würde sagen, es war auf jeden Fall der Vortrag von Mood, wirklich, der Gründer von 4chan. Einfach weil überhaupt nicht klar war, was man mit so einem Vortrag erwarten kann. Man muss sich vorstellen, man steckt den Menschen, der ein Imageboard hochgezogen hat, das sich aus Katzenbildern, aus Rape-Memes, aus diversen Bildern diverser Herkunft und diverser Ekelgrenzen zusammensetzt, dann stellt man in einen großen Raum, gibt ihr eine riesige Leinwand und lässt ihn mal reden. Also, was kann da rauskommen? Aber es war dann tatsächlich ein sehr interessanter und besonderer und informativer Vortrag, der viel mehr auf den Community-Aspekt einging und über die Folgen, die diese Anonymität, die erzwungene oder nicht erzwungene, aber sehr, sehr stark encouragede Anonymität auf die Community hat, was man zum Beispiel in anderen Communities wie Slashdot oder Corrosion oder Metafilter, die alle ganz verschiedene Ansätze versucht haben, um die Community am Laufen zu halten und auch gesund zu halten und sagen wir höflich zu halten, das alles nicht so richtig funktioniert hat. Da kann man für Accounts bezahlen oder ältere Accounts kriegen besondere Rechte und es gibt Punktesysteme und Karma.
Also ich finde vor allen Dingen, man muss ja dazu sagen, also vorhin habe ich es auch schon gesagt, er war 15, als er dieses Ding gestartet hat und jetzt ist er Mann irgendwie 21 und wenn jemand so in so eine Rolle irgendwie so reinwächst, beziehungsweise der wusste halt einfach, wovon er sprach, das war nicht irgendwie so, ich habe da irgendwie so ein Ding gemacht und das lief irgendwie gut und weiß aber eigentlich gar nicht, was sich dahinter befindet. Das fand ich halt bei ihm auch sehr spannend.
Sehr reflektiert auch.
Ja, genau, reflektiert und ja, fand ich auch. Also war ein guter Vortrag. Jetzt überlege ich nochmal, was ich gesehen habe. Also ich fand zum Beispiel die Key-Session, ich habe, glaube ich, irgendwie selten eine interessante Keynote gesehen, aber die von Johnny Häusler fand ich gut, wo er irgendwie auf, es war allgemeines Netz, Überblick. Hatte irgendwie auf jeden Fall ein paar gute Lacher dabei. Ich fand, das war ein guter Einstieg irgendwie in die ganze Republika. Und danach kam ja auch der Vortrag von einem Herrn Kelly, der die Blogosphäre gemappt hat. Die beiden fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Also grafisch gemappt.
Und ist denn jetzt die Blogosphäre eigentlich tot oder nicht?
Kommt ja auch immer drauf an, was man sich darunter versteht. So. Eine interessante Sache, die ich daraus ziehen konnte, aber das war eigentlich vorher auch schon bekannt. In der deutschen Blogosphäre gibt es irgendwie einen Cluster, der sich mit Stricken oder Häkelarbeiten beschäftigt. Und der ist nicht zu klein.
Das ist die Weiterentwicklung. Früher gab es ja diese Strickmuster.
Ja,
schon lange, bevor die Musikindustrie eigentlich merkte, dass es kopiert wird, war die ja schon die ganz aktiv in Kopieren, obwohl die eigentlich Geld kosten sollten. Ein ganz interessanter Effekt, fand ich.
So Raubkopie.
Ja, das war ja normalerweise sollst du die ja zahlen und da gibt es ja schon, das ist ja schon lange her, aber das ist ja wirklich.
Du meinst, da wurden Muster nachgehäkelt.
Du musst ja erstmal mal die Anweisung haben, wie du das
häkelst. Grundsteine für Pirate Bay gelegt.
Das ist ja echt lustig, weil das ja eigentlich ich fand das total faszinierend, weil das war bestimmt jetzt 10 Jahre her oder so, dass das, naja, vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen mit 10 Jahren, aber schon seit vielen Jahren. Und ich meine, das ist ja eigentlich, würde man ja denken, dass genau so Strickmuster irgendwie einen Personenkreis anspricht, der mit Internet überhaupt nichts zu tun hat. Deswegen fand ich das total faszinierend, dass da irgendwie ein wahnsinniger.
Darum wurde ja auch die Urheberrechtsabgabe auf Farbfotokopierer, weil die Farbkodierung in diesen Strickmustern ja auch wichtig ist, erhoben.
Ich nehme mich mal zurück.
Nehme dich mal zurück, ja.
In der FAZ habe ich gelesen, irgendwie so einen Blog-Eintrag, ich habe einen Tinnitus im Auge, ich sehe nur Pfeifen. Also da hat sich dann ein Redakteur halt des klassischen Mediums darüber aufgeregt, dass die ganzen Blogger sich halt auf dieser Konferenz irgendwie selber tragen und hat die alle als Pfeifen bezeichnet. Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen oder ist das irgendwie so der Kampf der klassischen Presse, um die Blogger schlecht zu machen?
Da hat die FAZ einfach nur wieder, na, wie letztes Jahr SZ, glaube ich, irgendwie so ein, ich will jetzt keine bösen Schimpfwörter in den Mund nehmen, aber jemand Uninformiertes hingeschickt.
Journalist.
Ja, nee, ich will das nicht so verallgemeinern, aber der hat na, vermutlich keine sozialen Kontakte da gehabt und na, irgendwie konnte mit diesem ganzen Ding vermutlich nicht so viel anfangen. Und es ist ein bisschen traurig, also gerade was diese etablierten Print na, Erzeugnisse angeht, na, dass die es irgendwie immer nicht raffen. Aber ich meine, SZ will es auch nicht raffen. Und naja, aber es ist halt...
Sieben sagt gerade hier im Chat, die deutschen Pionierblogger ersticken im Selbstreflexion.
Ja, kann man auch behaupten. Aber ich muss sagen, wenn ich zu so einer Konferenz fahre, da sind einfach so viele interessante Menschen. Das kann man nicht irgendwie so auf einen Punkt bringen, so dass man sagt, so ja, das war jetzt irgendwie das Ereignis oder irgendwie Shift Happens war irgendwie so das Gesamtthema. Und je nachdem, wen man fragt, hat er was anderes zu erzählen. Und die gesamte Veranstaltung, ich muss sagen, birgt jede Menge positive Überraschungen. Also man geht dahin, trifft Leute, die man noch nie getroffen hat, weiß nicht, wie sie aussehen. Man hat sich aber im Netz mit denen schon mal unterhalten und dann ist man ganz überrascht. So, wow, der sieht so aus. Interessant. Also,
ist das nicht inzwischen?
Hast du? Ich habe heute einen schönen Tweet gelesen zu genau diesem Thema, weil es ja wirklich viel Kritik nach der Republika gab. Das ging hier und da nicht und alles ist selbstreferenziell und die poken sich den ganzen Tag nur. Und ich weiß leider gerade nicht mehr, wer es war, aber er schrieb, auf Journalistenkongressen reden die Leute über Journalismus, das ist ja mal selbstreferenziell. Darüber beschwert sich bei anderen Konferenzen auch niemand, also die Kritik an der Republika finde ich da einfach stellenweise sehr überzogen. Es war eine super Konferenz und man muss auch bedenken, dass man im Endeffekt 40 Euro dafür bezahlt hat als Blogger. Was dafür geboten wurde, ist einfach super und da sollte man Organisatoren auch eher Respekt erweisen und nicht schon jetzt alles wieder zerreißen und verreißen, was alles schlecht war.
Ich habe meinen Spaß gehabt.
Und wenn ich es verstanden habe, fandst du es auch sehr, sehr gut, mal den Fleischavatar von den verschiedenen Leuten.
Fleischavatar von verschiedenen Leuten war schon.
Ich denke, wir müssen unseren Fleischavatar demnächst langsam mal austauschen. Die Sendung neigt sich dem Ende.
Ja.
Mach das mimetisch, verteilt es weiter.
Wir klinken uns jetzt aus. Christian, na, wenn du noch da bist, vielen Dank für deinen Vortrag oder Wiedergabe deines Vortrages. Oder ich bin gespannt auf deine nächsten Themen.
Meine nächsten Themen. Einerseits, wie man so einen Mind-Upload auch ohne dieses Gehirnscannen machen kann. Also einfach durch das immer mehr ins Internet schreiben von sich selbst. Und andererseits, wie man das Wissen, die physische Welt mit neuer Technologie zu manipulieren, um sich herum an immer mehr Menschen demokratisch verbreiten kann.
Ja, bin ich auch gespannt, wenn unsere Gehirne nur noch in der Schale liegen oder wir alle holographisch in Rechnern abgespeichert werden. Ich freue mich drauf.
Lösung.
Wir freuen uns alle drauf, ne?
Ich starte die Musik und dann wird vermutlich auch gleich schon umgeschaltet aufs andere Studio.
Die Nachfolgesendung fällt aus, deswegen hat es hier vorhin wieder geklingelt. Also Götschmann Radio gibt es hier nach nicht.
Ah ja, alles klar.
Dann können wir auch.
Okay, das war der Nerd Alert.
Genau.
Das war der Nerd Alert.
Im April. Ja. Von der Republika.
Und bis demnächst.
Ciao. Danke fürs Zuhören.